Mann und Frau sind gleich. Und wenn sie es nicht sind, müssen sie gleich gemacht werden. Diese These gehört zu den verhängnisvollsten Behauptungen unserer Gegenwart. Es ist eine Ideologie daraus entstanden, die alle Bereiche der Gesellschaft erfasst hat. Als in den 60er und 70er Jahren die Sozialwissenschaften nahelegten, wir Menschen könnten durch Erziehung und Milieu von Grund auf verändert werden, kam es zu erhitzten Diskussionen. Fast nichts sei von der Natur vorbestimmt, so die revolutionär klingende Überzeugung. Viele jubelten, das bedeutet Gerechtigkeit und Chancengleichheit, ganz gleich, ob schwarz oder weiß, Mann oder Frau. Dies war das Fundament, auf dem die Frauenbewegung baute. Der Sieg der Kultur über die Natur schien nahe und damit der Sieg der Erziehung über das angeborene Geschlecht. Mich hatte das als Teenager zuversichtlich gestimmt. Ich kann einfach alles erreichen, dachte ich in dieser Zeit, ganz egal, ob ich ein Junge oder Mädchen bin. Heute gehört die Gleichheit der Geschlechter zum Selbstverständnis unserer Gesellschaft. Aber entsprechen sie überhaupt den heutigen wissenschaftlichen Fakten? Sind sie vereinbar mit den Gesetzen der Natur? Die Antwort? Sie sind es nicht. Die Diskussion darüber, ob man Frauen und Männer gleich machen könne, ist vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus beendet. Frauen, die ihr Lebenskonzept danach ausrichten, verrennen sich in folgenschwere Irrtümer. Die Biowissenschaften können auch nach 40 Jahren intensiver Forschung keinen Vorrang der Erziehung über das angeborene Geschlecht verkünden. Sie räumen zwar ein, dass uns kulturelle Einflüsse steuern und formen, sie geben aber auch zu, dass unsere menschliche Natur nicht grundsätzlich verändert werden kann. Warum also diese Gleichmacherei? Damals in den 70er Jahren passte sie bestens in die gesellschaftspolitische Landschaft. Das Wirtschaftswunder hatte in Deutschland zu einem konjunkturellen Höhenflug geführt. Daraus ergab sich ein Problem. Arbeitskräfte waren rar. Deshalb hatte man schon einige Jahre zuvor die ersten Gastarbeiter ins Land geholt, um den zunehmenden Bedarf zu decken. Doch auch die Frauen waren jetzt gefordert. Wenn es zu wenig Erwerbstätige gab, was lag da näher, als sie in den Arbeitsmarkt einzugliedern? Die berufstätige Frau musste als neues gesellschaftliches Leitbild propagiert werden. Arbeit durfte für Frauen kein Makel mehr sein, sondern eine Selbstverständlichkeit. Der Feminismus mit seinen Selbstverwirklichungsträumen und der Behauptung einer grundsätzlichen Gleichheit von Mann und Frau kam unter diesen Voraussetzungen wie gerufen. Eine emanzipierte Frau, so hieß es plötzlich, dürfe nicht zu Hause herumsitzen und Brei fürs Baby kochen. Sie müsse hinaus ins Berufsleben, um sich zu beweisen. Mehr noch, weibliche Rollenmuster wie das der Ehefrau und Mutter wurden abschätzig beschrieben. Alles, was die Hausfrau zu ihrer Verteidigung hätte heranziehen können, wurde abgeurteilt. Als die CDU in den 70er Jahren ein sogenanntes Hausfrauengehalt vorschlug, um deren Status aufzuwerten, hielt Alice Schwarzer in ihrem Buch »Der kleine Unterschied und seine großen Folgen« fest, ein solches Hausfrauengehalt würde die Autonomiebestrebungen von Frauen schwer behindern und sie außerdem erneut an ihre Frauenpflichten fesseln. Anders gesagt, Frauen sollten sich von ihrem Hausfrauendasein lösen. Einen Weg zurück dürfe es nicht geben.